Die unter euch politisch Interessierten wissen vielleicht, dass in der letzten Woche in England es wieder rauf und runter gegangen ist. Sie haben ja mit der EU einen Entwurf gefunden für einen etwaigen Vertrag für das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union, den sogenannten Brexit. Und nachdem sie den Entwurf hatten und die Regierung angeblich das auch einstimmig abgesegnet hat, sind am nächsten Tag etliche der Minister zurückgetreten. Das heißt, die dortige Premierministerin, das Pendant zu unserer Angela Merkel, sind einige Minister weggelaufen. Nicht zum ersten Mal im Laufe dieser Regierungsphase. Und das Blöde für sie ist, dass gerade der Brexit-Minister, also der, der den Job hatte, dieses Thema vorzubereiten, dass der zurückgetreten ist. Und er hat seinen Rücktritt auf einem Brief formuliert, den ich gelesen habe und irgendwie total interessant fand. Nicht wegen des politischen Hintergrundes, darüber will ich heute gar nicht reden. Wir sind immer noch in der christlichen Gemeinde. Aber ich will euch ein paar Passagen davon übersetzen und auch ein bisschen in größer zeigen. Das sind die rot markierten Passagen. Der Brief hat mich beeindruckt. Er verwendet nämlich in seinem Rücktrittsschreiben eine Höflichkeit und eine Wertschätzung, die mich überrascht hat. Weil er ja zurückgetreten ist, weil er mit seiner Chefin nicht mehr einverstanden ist, mit dem politischen Kurs. Mit ihren Entscheidungen ist er nicht einverstanden und schafft es, ein solches Schreiben aufzusetzen. Für die, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, ich werde nur die rot markierten Passagen kurz übersetzen. Liebe Frau Premierministerin, es ist eine Ehre gewesen, in Ihrer Regierung als Minister zu dienen. Ich bedauere zu sagen, dass ich zurücktreten muss. Ich verstehe Ihre Entscheidung zum aktuellen Brexit-Vertragsentwurf und ich respektiere die unterschiedlichen Sichtweisen, die alle unsere Kollegen in gutem Glauben haben. Ich allerdings kann das vorgeschlagene Abkommen nicht unterstützen. Ich nehme wahr, dass Sie mit meinem Urteil zu diesen Dingen nicht übereinstimmen. Schlussendlich verdienen Sie einen Brexit-Beauftragten, der sich für das Abkommen mit Überzeugung einsetzt. Ich bedauere, dass ich das nicht mit gutem Gewissen kann. Mein Respekt für Sie und für die Standfestigkeit, die Sie in schwierigen Zeiten bewiesen, bleibt ungetrübt. Most sincerely und so weiter und so weiter und so weiter. Ich dachte, wow. Wie gesagt, ich will nicht die politische Situation bewerten. Ich kenne diesen Mann auch überhaupt nicht. Ja, wenn ihr den Namen hört, denkt ihr an einen Entertainer, der nicht mehr auf der Bühne steht, an Herrn Raab. Ja? Vielleicht ist da auch so ein bisschen British Gentleman Style mit reingekommen, so in die Art des Redens. Alles geschenkt. Und trotzdem, es hat mich beeindruckt. Obwohl man politisch sich auseinanderentwickelt hat, man lief eine Zeit lang ja zusammen. Er ist ja freiwillig in diesen Dienst eingetreten. Er ist ja auch berufen worden. Aber man hat sich auseinanderentwickelt in bestimmten inhaltlichen Positionen. Und Herr Raab ist enttäuscht, weil seine Vorschläge, die er eingebracht hat, nicht akzeptiert wurden. Herr Raab ist entsetzt, dass man jetzt einen Weg einschlägt, den er nicht guten Gewissens tragen kann. Man schlägt also in seinen Augen einen falschen Kurs ein und dennoch wählt er Worte des Respekts, der Ehrerweisung und der Höflichkeit. Und als ich diesen Brief las, und ich bin garantiert kein Fan von großen politischen Themen, war ich beeindruckt, weil ich es ganz oft anders erlebt habe. In der deutschen Politik, wenn ihr da mit scannt, was so passiert, kriegt ihr das mit. Aber auch in der Gemeinde. Da treten Leute nicht nur von einem Amt zurück. Und achtet auf das Wortspiel. Sie treten nicht nur von dem Amt zurück, sondern sie treten auch noch zurück. Sie geben dem anderen nochmal voll die Kante. Der Brief wäre bei mir vermutlich 15 Seiten lang. Der erste Satz, ich trete da zurück und die nächsten 14,5 Seiten, warum und weshalb und was der andere alles zu ändern hätte. Und er bringt hier auch Aspekte, das will ich gar nicht leugnen, aber die Wertschätzung da drin ist wirklich beeindruckend. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Wie gehen wir miteinander um, gerade dann, wenn wir eine Zeit lang zusammenliefen und dann sich Themen auseinanderentwickeln? Und das könnt ihr auf die Familie runterbrechen, wo man ja auch zusammengeht, oder in der Ehe. Definitiver Beschluss in unseren Breitengraden, ja. Wir haben schon beide Ja zugesagt. Ansonsten hat der Standesbeamte seinen Job falsch gemacht, wenn der eine gar nicht will. Aber was ist, wenn dann im Laufe der Zeit die Punkte auseinanderlaufen? Wie geht man damit um? Wie geht man damit am Arbeitsplatz um, in der Schulklasse? oder auch in etwas sehr Heiligem, nämlich der christlichen Gemeinde. Es ist nicht schwer, oder? Höflich mit Menschen umzugehen, mit denen wir einer Meinung sind. Sie zu loben für ihre guten Ansichten, die ja die eigenen sind. Schwierig wird's, wenn man unterschiedliche Meinungen hat in Punkten, die einem sehr wichtig sind. Und das ist das Thema für heute Morgen. Aber ich will hier vorne nicht stehen als der, der die Weisheit mit den großen Schöpflöffeln gegessen hat, sondern ich sage ganz ehrlich, Auslöser für diese Predigt war, dass ich einen Text in meiner Bibellese las, einen Text, den ich fast auswendig drauf gehabt hätte, so zumindest so fast wörtlich, den wir alle kennen. Und ich beim Lesen merkte, ist mir alles klar, was da steht. Aber ein Halbsatz hat mich stutzen lassen. Obwohl ich ihn kannte. Es ist nicht so, dass ich den Halbsatz bisher nicht kannte, sondern ich las ihn und dachte mir, auf den ersten Blick verstehe ich den Satz, auf den zweiten und dritten Blick verstehe ich ihn schon nicht mehr. Ich finde ihn richtig kompliziert. Und in diese Übung möchte ich euch mit reinnehmen. Also wenn ich jetzt die Bibelstelle sage, dann nicht einfach nur, kenne ich. Sondern vielleicht macht ihr euch ein bisschen neugierig. Ich will euch mit hindurchführen, um am Ende zweimal raufzuhauen, warum ich diese Bibelstelle leicht zu lesen, schwer zu verstehen und extrem schwer zum Umsetzen finde. Johannes 13. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Und während ihr blättert, noch mal eine Bitte an die Prediger im Raum. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wünschte mir, dass das auch bei euch so wird. Wenn ihr eine Bibelstelle ansagt, gebt den Leuten bitte die Zeit, sie auch aufzuschlagen. Ganz oft ist es so, wir sagen die Stelle an und weil sie hier steht, lesen wir schon vor. Das heißt, während wir das Wort Gottes verlesen, blättern die Leute. Und während sie dann in ihrer Bibel die Stelle gefunden haben und das Wort lesen, blubbern wir. Das ist irgendwie nicht richtig. Lasst uns jedem die Zeit geben, aufzuschlagen. Im Notfall füllt ihr zwischendurch irgendeinen pädagogischen Hinweis ein, so wie ich das gerade gemacht habe. Und wenn dann halbwegs alle aufgeschlagen haben, und natürlich wollen wir auch gerade den Neueren im Glauben oder in der Gemeinde auch Chance geben, zu versuchen, und wenn es über den Umweg des Inhaltsverzeichnisses ist, damit wir dann gemeinsam Konzentration für das Wort haben. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ich lese hier nach Elberfeld 85. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wer kannte diesen Bibelvers noch nicht? Tada! Das Szenario ist Judas Iskariot, der Verräter, hat gerade den Raum verlassen. Er geht die nächste Phase seines Verrates, er läuft los, um Bescheid zu sagen, um seinen Verrat voranzutreiben. Bald wird Jesus verhaftet werden, verhöhnt, verspottet, geschlagen, schlussendlich getötet. Und in dieser Zeit, und nochmal, wir reden ja von einem allwissenden Herrn Jesus, in diesem Wissen, das, was danach kommt, dass der Countdown etwas lauter tickt, in diesem Wissen nimmt sich der Herr Jesus Zeit, den Verbleibenden, den echten Jüngern, den richtigen Umgang miteinander zu befehlen. Ich finde das beeindruckend. Und auch Johannes, der Apostel, war beeindruckt. Denn dieser Text ist ungefähr 50 bis 60 Jahre lang geschrieben, nachdem das passiert ist. Viele im Raum leben noch gar keine 60 Jahre. Mich eingeschlossen. 60 Jahre später sagt Johannes, das ist wichtig. Ich schreibe es auf. Und das macht die Sache nochmal besonders deutlich. Und wer so ein bisschen mit Johannes sich beschäftigt, gerade mit seinen Briefen, die wir ja auch im Neuen Testament haben, der weiß, dass das Thema Lieben, Bruderlieben oder Bruderliebe ein sehr prominentes Thema in seinen Briefen ist, gerade im ersten Johannesbrief. Bibellesen heißt beobachten. Wir haben zwei Verse gelesen miteinander. Beobachten heißt, wir pflücken das Ding mal auseinander. Ich denke, dass uns der Text vier Aussagen trifft. Erstens, es ist ein Gebot, was da steht. Zweitens, die Aufforderung oder das Gebot heißt, liebt einander. Die dritte Position ist, liebt wie Jesus. Und die vierte Beobachtung ist, daran erkennen andere unser Jüngersein. Das Gebot ist zunächst erstmal den damaligen Jüngern gegeben, das ist klar, aber ich glaube, es erhebt sich kein Widerspruch, dass das auch uns heute gilt. Von daher werde ich ab jetzt, wie auch auf der Folie später, das auf uns beziehen. Und ich denke, dass der zweite Punkt einander bekannt ist. Ja, Christus fordert uns zur Bruderliebe auf. Das ist nichts Überraschendes. Auch die anderen drei Punkte hätten wir irgendwie hingekriegt. Ja, wenn wir intensiv gesammelt hätten, wären wir auf alle vier Aussagen gekommen. Aber etwas wissen und etwas kennen ist vielleicht nicht immer das Gleiche. Ja, meine Tochter muss gerade biologische Sachen lernen, kann irgendwelche Asen, wie heißen diese Asen? Amylasen auswendig lernen. Also sie kann die Wörter abspulen, so wie ich auch das endoplasmatische Retikulum fehlerfrei aussprechen kann, ohne eine Ahnung zu haben, was das ist. Und so gehen wir mitunter auch um. Wir lesen was von Adenosintriphosphaten und sind froh, dass wir das fehlerfrei schreiben können und denken, wir hätten damit was. Ja? Und ich glaube, dass es bei den Punkten ähnlich ist, dass wir sie verstehen und doch nicht verstehen. Dass wir sie gehört haben, dass wir sie irgendwo gespeichert haben, aber nicht, sorry Lissi, gerafft haben. Da wir aber der ganzen Bibel folgen wollen und nicht nur teilen, möchte ich heute mit euch genau diese vier Punkte betrachten. Schlussfolgerungen. Also das ist erstmal die Beobachtung. Und mein Tipp ist, er arbeitet ähnlich mit Bibeltexten, dass er erstmal aufschreibt in Einzelsätzen, was steht da eigentlich drin und dann überlegt, was folgt eigentlich daraus. Das Gewicht der Aussage. Wir lesen nicht, dass irgendjemand von A nach B gegangen ist. Pff, das ist kein Gewicht für mich. Ja? Dann ist das halt nur ein Geschichtsbuch oder ein geschichtlicher Bericht. Sondern Jesus sagt, ich gebe euch ein Gebot. Es ist nicht, dass Jesus sagt, ach, wenn ihr mal Zeit habt, denkt bitte drüber nach. Oder hier gibt es ein Ankreuzformular. Ja, nein, wähle etwas. Wie seht ihr denn das? Können wir das mal bei ein paar Wow miteinander besprechen? Sondern er sagt, ich gebe euch ein Gebot. Fertig, aus. Es geht also am Ende um die Frage, bin ich gehorsam oder bin ich ungehorsam? Der zweite Punkt ist, was ist denn der Befehl, liebt einander? Ich hatte eben schon angedeutet, dass es Johannes wichtig gewesen zu sein scheint, weil er es selbst nach 50, 60 Jahren wiederholt. Und das Spannende ist, dass er auch im Johannesevangelium diese Aussage, diesen Befehl mehrfach wiederholt. In Johannes 15, Vers 12 heißt es, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Gleiches Kapitel, Vers 17, also Johannes 15, 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wir kommen nicht drum rum, die Botschaft ist ganz klar. Ja? Das ist ein Gebot, was wir eigentlich total verstehen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, müsste man nochmal im Griechischen gucken, was das genau heißt. Nein, die Botschaft ist klar. So wie Mark Twain angeblich gesagt haben soll, dass ihm nicht die Bibelstellen Schwierigkeiten bereiten, die er nicht versteht, sondern die Bibelstellen, die er versteht, die bereiten ihm Schwierigkeiten. Und das ist so eine. Sprachlich brauchen wir da nichts. Keine Fußnote, keine Studienbibel, kein gar nichts. Nicht mal ein Ansgar. Dessen Job ist jetzt nur, das Thema 45 Minuten auszuwälzen, dass jeder sagen muss, okay, ich muss mich mit der Baustelle beschäftigen. Das Schöne ist, dass er es den Jüngern sagt. Und ich habe mir diese Jünger mal versucht vorzustellen. Die 12, die mit, nehmen wir Judas Iskariot raus, ja, die 11, die ganze Zeit mit Jesus laufen, das waren eingeschworener Haufen, die waren alle auf der gleichen Mission, die waren so nah bei Jesus, da gab es keinen Streit, kein Missverständnis. Stimmt nicht. Das war kein eingeschworener Club. Die laufen durch die Gegend und was ist ihr wichtigstes Thema? Wer von uns ist wohl der Größte? Oder schicken ihre Mutter vor oder die Mutter schiebt sich selbst in den Vordergrund. Jesus, ganz kurze Frage, während die anderen mal nicht hinhören, wer darf denn links und rechts von dir sitzen? Ich hätte da zwei Söhne, die könnte ich dir vorschlagen. Unter den Jüngern gab es Zoff. Was nicht in der Bibel steht, aber was in meine Fantasie vom Lesen der Schrift her passt, ist, Petrus, kennt ihr doch die Szene, diese berühmte Szene, wo er aus dem Boot aussteigt und übers Wasser Jesus entgegenläuft. Ich habe überlegt, wie sah das Gesicht der anderen Jünger aus? Wenn einer von ihnen sagt, Jesus, rufe mich und ich werde zu dir kommen, dann kann ich auch übers Wasser laufen. Ich kann mir so einige hochgezogene Augenbrauen vorstellen. Petrus wieder. Ey, so ein Macker. Oder was auch immer. Ja, Macker ist jetzt unsere Sprache. Aber das wird nicht ohne Hinterkopfgedanken bei den Leuten stattgefunden haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich einer der 11 oder 12 gewesen wäre, also der anderen 11, als Jesus dann eingluckerte, hätte ich vielleicht so ein gewisses suffisantes Lächeln im Gesicht gehabt, nach dem Motto, hat's dem Petrus, den arroganten Kerl, erwischt. Die Jünger, die waren kein eingeschworener Club, die hatten ihre Probleme untereinander. Und diesem Haufen, sagt Jesus, liebt einander. Boah! Also das ist keine Märchen- oder Elfenbeinturm-Geschichte hier. Das ist direkt ins Leben hineingesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar dafür, dass der Herr Jesus euch gesagt hat, liebt den Ansgar. Das ist eine Rückendeckung, die ich brauche. Denn ich weiß, und ich rede jetzt über mich, aber vielleicht habt ihr ja ähnliche Gedanken, ich weiß, dass wir in unserem Habitus, in unserer Vergangenheit, in dem, wie wir unterwegs sind, mitunter anstößig sind. Und als Lehrender stehst du natürlich noch mehr in der Öffentlichkeit. Du musst immer dich fragen, wie sehen dich die Leute? Ich lese gerade ein Buch, The Courage to Teach, der Mut zu lehren. Weil wenn du richtig lehrst, musst du dein Leben öffnen, aber damit stolpern die Leute auch über deine Baustellen. Und ich freue mich darüber, dass der Jesus gesagt hat, ihr Menschen in der Gemeinde, ihr werdet Anstoß aneinander nehmen. Und meine Antwort ist, ich gebe euch ein Gebot, liebt einander. Soweit, so gut. Nach dem Gewicht der Aussage und dem Befehl kommt etwas ganz Schlimmes, nämlich der Maßstab. Jesus sagt nicht irgendwie, ach, liebt mal einander ein bisschen. Sorgt mal für ein bisschen nett haben. Ein bisschen mehr kuscheln. Ein bisschen mehr freundlich reden. Sondern er legt einen Maßstab fest. Er fordert auf, so zu lieben, wie er geliebt hat. Und das sagt er schon vor seiner Kreuzigung. Also wir müssen dieses Geschehen am Kreuz, sein Leben zu geben, noch nicht mal mit reinrechnen. Schon all das, was bis zu diesem Moment geschehen ist, sagt Jesus, ich bin euer Vorbild. Und so wie ich mit euch umgegangen bin, so geht ihr bitte auch miteinander um. Deswegen ist es wichtig, allein sein irdisches Leben zu studieren. Ich sag mal, die 3, 4 Evangelien zu lesen. Damit wir dem Gebot über Folge leisten können, nicht irgendwie zu lieben, sondern so zu lieben wie er. Was Jesus uns also auffordert, ist zu prüfen, ob die Liebe, die wir untereinander haben, auch die richtige Liebe ist. Ob die Qualität unserer Liebe dem entspricht, was Jesus eigentlich möchte. Ich habe jetzt ein Auto, oder wir haben jetzt wieder ein Auto seit 1, 2 Monaten. Und irgendwann musste ich an die Tankstelle fahren, um den Reifendruck zu prüfen. Was hättet ihr von mir gehalten, wenn ich gesagt hätte, naja, also irgendwie steht die Felge nicht auf dem Boden, sondern da ist noch so ein Abstand, da ist Luft drauf. Alles gut. Kann man so den Reifendruck prüfen, indem man sagt, naja, scheint schon Luftdruck drauf zu sein. Hauptsache, es ist Luft drin. Nein, ich muss ein Gerät anschließen, das zeigt mir irgendwas an. Wie heißt die Maßeinheit, früher Atü, heute? Bar. Und ich muss, glaube ich, 2,3 Bar vorne und 2,5 Bar hinten, wenn der Wagen voll beladen ist. Das steht irgendwo aufgeschrieben und das muss ich messen und dann weiß ich, ob ich gut bin. Die Aussage, naja, noch steht die Felge, schleift die Felge nicht durch den Asphalt, die würde nicht reichen. Und deswegen sagt der Herr Jesus nicht nur einfach, liebt einander, sondern er gibt uns einen Vergleichsmaßstab. Liebt so wie ich. Und spätestens jetzt fängt unsere Stirn an, nass zu werden. Wir fangen an zu schwitzen, weil wir merken, oh weia, der Maßstab ist nicht niedrig, der ist sehr hoch. Seit geraumer Zeit gibt es diese Armbänder, also ich schätze mal seit 10, 15 Jahren. Da steht dann WWJD drauf, was die Abkürzung ist für What Would Jesus Do? Und der Träger eines solchen Armbands soll dadurch animiert werden, angeregt werden, im Laufe des Tages immer wieder, wenn er bestimmten Situationen ausgesetzt ist, sich die Frage zu stellen, dein Bauch sagt, mach das, aber was würde Jesus in der Situation machen? Es gibt unterschiedliche Meinungen über diese Bänder. Im Sinne unseres Textes könnten wir titeln HWJL. How would Jesus love? Wie würde Jesus lieben? Das ist das virtuelle Armband, was ich euch soeben um die Hand gelegt habe. Ja, dass ihr bei jeder Situation, wo es ums Liebeüben geht, einfach mal innehaltet und sagt, ich habe zwar so ein Bauchgefühl, wie ich jetzt handeln würde, Ist süß, da hinten steht ein Ordner, da steht Love drauf. Sehe ich gerade von hier aus, einer der roten Ordner. Also man könnte so ein Bauchgefühl haben, ja, wie, was ist Love, indem ich meinen Ordner das Wort Love drauf schreibe. Oder man ist sich überlegt, wie würde Jesus in der Situation lieben. Und ihr merkt, weiß ich oft gar nicht. Weil ich Jesus vielleicht gar nicht gut genug kenne. Und zum zweiten Mal in dieser Predigt die Einladung, lest viel, gerade die Evangelium, um herauszufinden, wie Jesus in einzelnen Situationen reagiert, um sein Handeln imitieren zu können. Ich hatte überlegt, ob ich es vorlese, aber das ist mir zu anstrengend. Also zumindest die Abkürzung lese ich nicht vor. Also dieses Wort, Jesus, du, wurde hier durchgesprayt und dann kommt ein etwas längeres Akronym, was dann ausgesprochen, how do you know what Jesus would do if you don't know what Jesus did? Also woher willst du wissen, was Jesus in der Situation täte, wenn du nicht weißt, was er überhaupt getan hat? Keine romantische Vorstellung von Jesus in deinem Kopf bauen. Nach dem Motto, ich baue mir meinen Jesus und der würde so und so handeln, sondern gucken, was der reale, geschichtliche Jesus getan hat. Und daraus dann ableiten, und das ist eine langjährige Übungssache, wie man in den Lebenssituationen reagiert. Ich komme gleich nochmal auf das Ding zurück, auf den Teil, aber ich würde gerne noch den nächsten Punkt bringen. Ich hoffe, dass die richtige Folie jetzt kommt, genau. Die vierte Beobachtung war ja, daran erkennen andere unser Jüngersein. Und nachdem wir das Gewicht des Gebotes, den Inhalt des Befehls und den Maßstab, den Jesus anlegt, betrachtet haben, können wir uns auch etwas denken über die Auswirkung und das Ziel des Gebotes. Wenn wir lieben, wie er liebte, sind wir eine lebendige Erklärung, wie Jesus ist. Nachfolge bedeutet genauso denken und handeln wie der Herr. Fast alle Bibelübersetzungen übersetzen Vers 35 gleich. Da gibt es kaum Unterschiede. Daran, wie ihr liebt, dass ihr liebt, wird jedermann erkennen. Unser Lieben untereinander als Christen ist ein Erkennungszeichen. Und die Frage ist, wofür? Wofür ist es ein Erkennungszeichen? Daran werden sie erkennen. Und der Text sagt es, dafür, dass wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Und das war dieser Teilvers, über den ich stolperte und sagte, okay, ich kenne den Satz, ich verstehe den Satz. Ich raffe ihn aber überhaupt nicht. Ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, was das heißt. Und zwei Aspekte möchte ich euch aufzeigen. Das eine ist, es ist eigentlich eine Verheißung, oder? Wenn ihr liebt, wie ich euch geliebt habe, werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen. Das heißt, wenn wir miteinander richtig umgehen, verherrlichen wir den Herrn Jesus. Wie oft fragen wir uns, wie kann ich den Herrn besser verherrlichen? Indem wir lieben, wie er liebt. Einfache Antwort, schwer umzusetzen. Aber erstmal ist das die klare Aussage des Herrn. Du willst den Herrn mehr und mehr verherrlichen, dann arbeite an deiner Beziehung zu den Geschwistern. An deinen Umgang mit ihren Macken. Du brauchst einen Trainingspartner? Nimm mich. Denn Hand aufs Herz, ist es so? Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, gucken die Gemeinde an und sagen, boah, und zwar ohne Ironie sagen sie, boah, das sind Nachfolger Jesu Christi? Ist das so? Jörg, im Internet, ja, was da alles geschrieben wird, von Christen über Christen, sagen die Leute, boah, wie die miteinander umgehen, das ist positiv? Nein. Ganz oft, nicht ausschließlich, ich könnte auch positive Beispiele bringen, aber mir geht es leider um die negativen, ganz oft erkennen die alles Mögliche, aber nicht, dass wir hier Kinder Gottes sind oder Jünger Christi sind. Bevor ich darauf nochmal eingehe, möchte ich aber einen kleinen Nagel hier vorne einschlagen. Puff. In Marlow wird geliebt. In Marlow wird geliebt. Liebe Schwester, es gibt hier etliche Leute, die ganz handfest lieben. Auf unterschiedlichste, teilweise sehr kreative Art und Weise. Was sie finanziell etwas kostet, was sie zeitmäßig etwas kostet, energiemäßig oder dass sie auf Dinge, die sie vielleicht genießen könnten, verzichten. In Marlow wird geliebt. Und ich hatte noch heute Morgen überlegt, ob ich 4, 5 Beispiele bringe, namentlich, um zu sagen, Marlow ist eine Gemeinde, in der geliebt wird, von Bruder zu Schwester oder wie auch immer, Schwester, 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 Bruder und so weiter. Ich habe mich aber entschieden, den Namen nicht zu nennen, weil wenn ich 5 Namen nennen würde, täte es mir leid um die 25 anderen Situationen, die ich nicht erwähne. Und ich kenne noch nicht mal alles. Ich kenne vermutlich einen Bruchteil. Und von daher, das ist gut. Und da, wo ihr schon liebt, auch über das eigene Bauchgefühl hinaus liebt, werdet daran nicht matt. Macht weiter. Verdoppelt meinetwegen auch nochmal. Allerdings gibt es viel zu viele Gemeinden, die sich zerstritten haben. Und ich sage mal, die Biografie von Böttchers und Präsans unter anderem gibt da einiges. Und auch einige von euch haben Biografien, wo Bruder und Bruder einen Weg gingen und jetzt nicht mehr einen Weg gehen. Lothar Jung schreibt in einem Aufsatz: Leider wiederholt sich dies immer und immer wieder. Also Lothar Jung ist in der Jugendarbeit der Brüderbewegung unterwegs. Leider wiederholt sich dies immer und immer wieder. In einer Gemeinde gibt es Streit. Die Auseinandersetzungen schwelen schon seit Jahren. Die Gemeinde teilt sich in 2 Lager. Viel Trouble wird in die Familien hineingetragen. Die jungen Leute bekommen mit, wie ihre Eltern sich fetzen und verletzen. Die Spannungen springen möglicherweise auf sie über. Schließlich zerreißt die Gemeinde. Ganze Familien verlassen die Gemeinde. Manchmal bilden sich 2 Lagergemeinden. Oft gehen dann als Folge von Streit und Spaltung die jungen Leute über Bord. Einige sind nachhaltig gemeindegeschädigt. Und manche verlieren sogar ihren Glauben. Lothar weiß nichts über Berlin. Aber er hat unsere Situation gut beschrieben, oder? Also, ich habe jetzt Carsten angeguckt, also uns in der Großbärenstraße damals. Wir können uns also freuen, da wo ich den Nagel hier eingeschlagen habe, wo Gottes Geist uns Frucht seines Geistes geschenkt hat. Denn Liebe, Güte, Freundlichkeit und Treue sind Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, 22. Und wenn das in unserem Leben als Einzelne und wenn das in unserem Leben als Gemeinde der Fall ist, können wir Gott dankbar sein dafür. Und andererseits müssen wir uns dennoch weiterhin aufgrund solcher Erfahrungen, die hier an der Wand stehen, die Frage stellen: Erkennen die Menschen um uns herum wirklich, dass wir Jünger Jesu sind? Und wie gesagt, das Internet ist voll, wo eher das Gegenteil kommuniziert wird. Und deswegen möchte ich nochmal daran erinnern, dass Jesus nicht irgendein Lieben gefordert hat, sondern dass er einen Vergleichmaßstab angelegt hat, dass er gesagt hat: Liebt, wie ich euch geliebt habe. Und da wird es knifflig. Dessen bin ich mir bewusst. Dieser Jesus, der gesagt hat: Liebt, wie ich geliebt habe, hat einem Petrus gesagt: Gehe hinter mich, Satan. Stellt euch mal vor, Christian würde zu mir sagen: Ansgar, verlass den Raum. Satan, verlass den Raum. Puh, das ist nicht etwas, was wir unbedingt mit dem Stempel Liebe betiteln würden. Als Jesus eine mehrdeutige Aussage zum Johannes trifft, fangen alle an zu denken, was könnte das bedeuten? Und Petrus natürlich stürmt nach vorne und fragt nach. Und die Antwort von Jesus: Was geht's dich an, was ich mit ihm mache? Du, geh deinen Weg. Also Jesus ist nicht ein Weichspüler. Ja, wo alles nur so wie als wenn du zu viel von bestimmten Gegenständen zu dir genommen hast. Ja, Mittelchen. Jesus kann auch Kante geben. Und das ist die Herausforderung, die stehen. Es gibt als Christen Situationen, wo man auch sagen muss: Stopp. Bis hierher und nicht weiter. Und das kann ich nicht totreden. Aber da ich Bulldozer bin, muss ich eher den Weichspüler saufen. Und ihr, die ihr so weichgespült seid, ihr müsst vielleicht ein bisschen Bulldozer fressen. Aber von der Sache her sagt Jesus: Ich erwarte, dass ihr euch so verhaltet, wie ich mit den Menschen umgehe. Und falls ich noch nicht dazu eingeladen habe, lest viel Bibel, gerade die Evangelien, um rauszufinden, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Auch das AT zeigt uns ja das Wirken Jahwes mit dem alten Volk Israel. Auch da kann man vieles erkennen. Und das ist nicht ganz simpel. Wenn die rote Lampe leuchtet, drückt den roten Knopf. Wenn die grüne Lampe leuchtet, drückt den grünen Knopf. So ist es nicht. Und deswegen müssen wir uns viel mit ihm beschäftigen, um seinen Charakter in unseren Charakter aufzunehmen. Jesus war derjenige, der kurz vor seiner Verhaftung bitterlich betet, zu seinen Jüngern zurückkommt, ihr kennt die Szene vielleicht, und merkt, die schlafen ein. Und er sagt: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Da war er enttäuscht von ihnen. Geht wieder beten, kommt beim nächsten Mal wieder, merkt, sie sind wieder eingeschlafen. Und er sagt dann: Okay, schlaft. Also er hat auf der einen Seite die Enttäuschung, aber er sieht andererseits auch das Bedürfnis dieser Jünger und lässt sie schlafen. Das ist Matthäus 26, 40 und 44. Über solche Details möchte ich heute nicht sprechen, mir geht es um den Grundzug. Und der Grundzug hieß erstens, Jesus lässt uns keine Wahl. Es gibt einen Befehl, dem wir gehorchen oder nicht gehorchen. Was ist deine Entscheidung? Zweitens, er erwartet, dass wir lieben. Drittens, er erwartet, dass wir sein Lieben nachahmen. Und er verheißt uns, dass wir darin dann eine lebendige Erklärung sind, wie Jesus selbst ist. Wir imitieren ihn. Wir ahmen ihn nach. Und Leute sehen an uns die Liebe des Herrn. Nein. Wir sollen also nicht nur lieben, weil es schön ist. Wir sollen nicht nur lieben, weil es der Gemeinde gut tut. Sondern wir sollen lieben, um damit Jesus zu verkündigen. Jesus wusste, dass er bald weg sein wird. 40 Tage später oder 41 Tage später war er weg von der Erde. Und visuell sichtbar auf der Erde sind noch die Jünger. Er war 3 Jahre lang, oder wie lange auch rechnet, er war mehrere Jahre lang auf der Erde, um die Liebe Gottes zu repräsentieren, damit man ihn ansieht und sieht, wie der Vater ist. Und jetzt sagt er, an euch, die ich zurücklasse, sollen die Menschen sehen, wie ich bin. Macht das Sinn in euren Augen? Und dann gucken die Menschen hin und fragen sich, wie könnt ihr euch so lieben? Was treibt euch an? Was gibt euch die Kraft dazu? Wieso seid ihr in der Lage, solche Typen zu lieben? Und die Antwort heißt, wir lieben wie unser Herr Jesus. Wir folgen seinem Vorbild. Und das, was du an dem Umgang von uns gesehen hast, wenn es gut gelaufen ist, das ist die Liebe, die Jesus auch für dich hat. Und deswegen ist unser Umgang untereinander, sofern Außenstehende ihn mitbekommen können, hier in so einem heiligen Kämmerchen namens Schule ist das mitunter ein bisschen schwieriger, aber an dem Umgang, den wir untereinander haben, erkennen die Menschen hoffentlich die Liebe, die Jesus zu ihnen hat. Und in diesem Sinne ist unser Lieben untereinander ein Weg der Evangelisation. Und ein Nichtlieben verhindert vielleicht das eine oder andere. Wenn ich mir diese Christen angucke, dann möchte ich gar kein Christ werden, könnte der eine oder andere Heide sagen. Und ehrlich gesagt müssen wir ihm auch recht geben mitunter, oder? Aber das hat mir nicht gereicht. Es hat mir nicht gereicht. Als ich diesen Text las, dachte ich, okay, unser Lieben untereinander ist nicht so doll, deswegen passiert nicht die Verheißung. Und wenn unser Lieben besser wäre, dann tritt die Verheißung ein, dass sie erkennen, dass wir Jünger Christi sind. Da steht nicht, dann werden sich alle bekehren. Das steht da leider nicht, aber es ist ein erster Ansatzpunkt. Und Silvia, ich habe gedacht damals, ja, als du mit deinem Mäuschen im Bauch und als es dann zu früh rauskam, als die Gemeinde da immer wieder versucht hat, dir auch zu helfen, ich habe echt gedacht, was denkt dein Mann? Der kriegt mit, wie wildfremde Leute da Essen vorbeibringen, dich hin und her fahren. Du hattest ja gleichzeitig Stress mit der Wohnung und da hat der eine oder andere geholfen. Und ich dachte mir, das ist genau dieses Lieben unterhalb der Geschwister, innerhalb der Gemeinde, also unter Geschwistern. Und das sieht dein Mann, der nicht gläubig ist, meines Wissens. Und dachte mir, warum bekehrt er sich nicht? Der hat ab sofort in der Gemeinde zu erscheinen. Ist nicht passiert. Das steht da aber auch nicht. Ja, auch wenn wir das Evangelium auf andere Art und Weise nach draußen tragen, heißt das nicht, dass die Leute sich massenweise bekehren. Aber wir haben dem Gebot Folge geleistet. Und das ist unser Job. Was daraus dann entsteht, ist nicht unser Job. Wir sind nicht verantwortlich dafür. Aber dein Mann hat, wenn er offene Ohren und Augen hatte, etwas mitbekommen. Und das ist schön. Ich hatte vorhin diesen Austrittsbrief von diesem britischen Minister euch gezeigt und hatte gesagt, was mich da einfach beeindruckt, ist diese Wertschätzung und dieser Respekt, der zum Ausdruck kommt. Obwohl er politisch andere Meinung hat, äußert er Respekt. In meinem Bekanntenkreis stirbt gerade ein Mann an Magenkrebs. Vielleicht ist er jetzt schon gestorben, ich weiß es nicht. Wir haben vor 2 Wochen eine Mail gekriegt, dass er jeden Tag jetzt mit seinem Tod rechnet. Und ich habe nachgedacht. Ich kenne keinen Menschen auf dieser Erde, der Mitmenschen gegenüber mehr Liebe, mehr Wertschätzung, mehr Respekt erweist als dieser Mann. Es hat mich vor 25 Jahren schon mal extrem geschockt, dass dieser Mann so viel Liebe für Menschen hat, obwohl er genauso wie der britische Minister kein Christ ist. Und deswegen habe ich mich an diesem Vers gestoßen. Bloß weil wir lieb zueinander sind, auch wenn wir Essen vorbeibringen oder andere Dinge tun. Wieso sollen daran die Leute erkennen, dass wir Jünger Christi sind? Bloß weil wir nett sind zueinander, machen wir uns nichts vor. Es gibt auch unter den Heiden Menschen, die nett sind. Auch hier könnte ich jetzt Namen nennen, das tue ich aber bewusst nicht. Es gibt nette Menschen, die auch 5 Meilen extra laufen und nicht nur 1 Meile. Was ist denn das Besondere an der Liebe der Christen, wo wir ein Hinweiszeichen sein können? Auf ihn. Inwiefern unterscheidet sich unsere Liebe von der Liebe anderer oder inwiefern sollte sich unsere Liebe von der Liebe anderer unterscheiden? Und die wohl wichtigsten Aspekte der Liebe von Jesus sind erstens, dass er liebt, was nicht liebenswert ist. Jesus liebt, was nicht liebenswert ist. Und zweitens, er war bereit, sein Leben für diese Menschen zu geben. Das sind, ich denke, Alleinstellungsmerkmale von ihm. Weil es konsequent durchgetragen ist. Es ist nicht einer, der mal einem Penner von der Straße was Nettes tut, sondern Jesus war in seinem ganzen Sein der Liebende, der das liebt, was nicht liebenswert ist. Und das lehrt auch die Schrift. Im 1. Johannesbrief, Verse 5, 6 bis 8, heißt es, Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und die zweite Stelle auch im 1. Johannesbrief 3,16. Die Liebe haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Klingt sehr theoretisch in westlichen Breitengraden, ist absolut real in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, ob in Afrika oder in Fernost oder an anderen Stellen. Und deswegen, je schwieriger es dir fällt, deine Geschwister zu lieben, desto mehr sei dir vergewissert, das ist die Gelegenheit, Christus zu verkünden. Erschrick nicht vor der Schwierigkeit, sondern ergreife die Chance, Christus zu verkünden und zu verherrlichen. Seine Freunde zu lieben ist nichts Besonderes. Das, was auszeichnet, ist, dass wir das Nicht-Liebenswerte lieben und sogar bereit sind, dafür unser Leben hinzugeben. Und das ist es wert. Danke für den Hinweis. Also Römer 5, Vers 6 bis 8 auf der linken Seite. Danke dir. Ja. Zum Ausklang, wir sind tatsächlich am Ende. Zum Ausklang möchte ich euch ein Lied vorspielen. Es dauert 2,5 Minuten. Wir wären nicht als Chor in der Lage gewesen, ihn zu singen, behaupte ich jetzt einfach mal. Könnt ihr nachher diskutieren. Das Lied ist auf Englisch und ich habe aus Zeitgründen es nicht mehr geschafft, den deutschen Text an die Wand zu schreiben. Im Wesentlichen wiederholt das Lied das, was wir heute besprochen haben. Love one another. Liebt einander. Und ich möchte diese 2,5 Minuten nicht nutzen, um euch ein schönes Lied aus den 80ern vorzuspielen, sondern das ist so ein bisschen der Zeitgeber. Ich werde noch 3 Bibelverse vorne dran packen, die ihr alle kennt, die aber sehr gut in den Kontext auch dieses heutigen Predigttextes passen. Und ich möchte euch einfach einladen, jetzt während dieser 2,5 Minuten noch mal ein bisschen nachzudenken über das, was ihr gehört habt. Vielleicht zu überlegen, wo ist jetzt mein nächstes To-Do? Wo muss ich jetzt vielleicht etwas tun, vor Gott treten und sagen, Herr, ich bin so weit von deinem Charakter entfernt, dass ich erstmal Buße tun muss? Oder auch in konkreten Dingen, dass ich vielleicht über X oder Y in der Gemeinde oder im weiteren Kreis nachdenken muss, ob ich da etwas bereinigen muss. Vielleicht notiert ihr was, vielleicht lest ihr die Bibelverse, wie auch immer. Aber ich wollte nicht einfach beten, Raum räumen, damit abgebaut werden kann, sondern nochmal 2 Minuten innehalten, euch schenken.